Guten Morgen. Ich möchte noch einmal kurz beten, bevor ich anfange. Könnt sitzen bleiben. Herr, ich danke dir dafür, dass wir heute Morgen Gottesdienst feiern dürfen, dass wir dir begegnen dürfen, dass wir uns über dein Wort unterhalten dürfen, dass wir uns damit beschäftigen dürfen und dass du uns überhaupt dieses wundervolle Geschenk gegeben hast, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du einen jeden von uns anrührst, Herr, dass du in unsere Herzen hineinsprichst und wir einfach zuhören, was du heute zu sagen hast, Herr. Gebrauche mich, gebrauche uns als Gemeinde und ich danke dir dafür, dass wir uns darauf verlassen dürfen, Herr. Amen. Ich verstehe das nicht, ich kann das nicht. Oder ich verstehe das nicht, ich glaube das nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich sind das richtig, richtig bekannte Sätze, die ich in meinem Leben mir schon echt oft gedacht habe. Beispiel, da bin ich in die Schule gekommen. Die Grundschule fängt an, du gehst durch die ersten Klassen durch und Mathematik, wunderbar. Eine Welt von Zahlen plus, minus, mal geteilt. Easy, ich liebe es. Logik. Alles ist so einfach begründbar. Es ist so einfach zu verstehen. Doch was ist das? Was passiert da plötzlich? Da tauchen Buchstaben auf. Was machen Buchstaben in meiner schönen, einfachen Welt der Zahlen? Ey, das war anfangs wirklich ein riesen Problem für mich. Einfach aus dem Grund, weil ich es nicht verstanden habe. Ich musste mich erstmal damit auseinandersetzen. Ich musste lernen, warum das Ganze da ist, um zu verstehen, was es damit auf sich hat. Erst als ich es verstanden hatte, konnte ich damit arbeiten. Oder der Deutschunterricht. Ey, ich habe 6 Jahre zuvor mit meinen Eltern kommuniziert und plötzlich heißt es, ich brauche Grammatik, um Deutsch sprechen zu können. Also bitte. Was will ich mit diesen Bildern verdeutlichen? Nun, wir sind alle, egal ob du christlich sozialisiert bist wie ich oder anderweitig, atheistisch, eine andere Religion, buddhistisch, muslimisch und so weiter, du bist mit gewissen ethischen und moralischen Bildern und Mustern aufgewachsen. Dinge, die dir deine Eltern verklickert haben, wo sie gesagt haben, ey, so funktioniert das Leben und so nicht. Das ist richtig und das nicht. Da ich christlich aufgewachsen bin, hieß es bei mir ganz oftmals, wenn ich gefragt habe, warum? Ich glaube, diese Warum-Frage kennen alle Eltern. Weil das so, weil Gott das so sagt, das steht in der Bibel so. Ganz ehrlich, wenn ich ein Muster habe und mir einfach nur gesagt wird, so ja, so nein, und du weißt nicht, vielleicht ist das auch etwas einfach, was nur über Tradition hinweg weitergegeben wurde, also die Eltern meiner Eltern haben es ihnen gesagt, deren Eltern denen, und ja, nein, und ich stehe dann da und verstehe es nicht, dann ist es echt schwierig, es ist eine echt mickrige kleine Motivation, sich dran zu halten, ja oder nein. Warum sollte das, was da weitergegeben wurde, warum ist das mehr als eine Tradition? Und warum sollte es Relevanz haben in deinem und meinem Leben? Warum sollte ich dem Ganzen eine Rolle in meinem Leben zugestehen? Diese Frage führt mich auch zu der Fragestellung von heute, ob ich der Bibel wirklich trauen kann. Kann ich sie ernst nehmen? Wozu ist sie da? Dein Glaube braucht einen Bezugspunkt. Oder dein Leben braucht einen Bezugspunkt. Stell dir mal vor, du baust ein Haus. Wir haben ein Haus. Und wir haben das Material, wir haben ein Grundstück hier. Und du nimmst die Steine und schmeißt sie aufs Grundstück drauf und hoffst, dass die alle an der richtigen Stelle landen und ein Haus dabei rauskommt. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, so funktioniert ein Hausbau nicht. Du brauchst ein Fundament, du brauchst Mörtel, das ist etwas, was das Ganze zusammenhält und Struktur gibt, Form gibt. Das Ganze funktioniert nur, wenn du ein Fundament hast, auf dem du das Ganze aufbauen kannst und an dem sich das Ganze orientieren kann, wie es, nur so kann ein Haus wirklich entstehen, so kann ein Haus Form und Bestand haben. Warum ist das so wichtig? Die Bibel sagt uns auch, Jesus Christus ist der Eckstein. Die Bibel, die Schrift, das Wort, Jesus sagt über mich, über sich selbst, er ist das Wort. Das ist das Fundament unseres Lebens, unseres Glaubens. Es ist so wichtig, dass wir daran festhalten und darauf bauen. Warum also die Bibel? Lasst uns die Bibel betrachten, einfach mal ganz unvoreingenommen, und dann schauen und entscheiden, ob sie standhaft ist, ob sie vertrauenswürdig ist und warum wir sie ernst nehmen sollten in unserem Leben. Wenn ich Menschen auf der Straße anspreche und mit ihnen ins Gespräch komme, über die Bibel, über den Glauben, dann kommen ganz, ganz schnell verschiedene Argumente. Und einer der ersten Punkte ist, die Jünger haben sich das Ganze ausgedacht. Die Jünger haben sich das Ganze ausgedacht. Sie strebten nach Macht, nach Reichtum, deswegen haben sie diesen perfiden Plan geschmiedet und alle Menschen an der Nase herumgeführt. Es ist praktisch der größte Prank, wie man so sagt, der Menschheitsgeschichte. Es ist versteckte Kamera pur. Okay, lasst uns mal die Situation doch vor Augen halten und das Ganze angucken. Die Jünger versammeln sich gerade. Sie waren in alle Himmelsrichtungen auseinandergelaufen und sind geflüchtet, als Jesus Christus verhaftet wurde. Er wurde hingerichtet. Und jetzt stehen sie da im Kreis und sind am Überlegen, ey, was machen wir? Und dann steht da Petrus auf und sagt, ey Leute, ich habe einen richtig nicen Plan. Wir gehen jetzt und dann gehen wir zu den Wachen, schleichen uns an den Wachen vorbei oder wir bestechen sie, irgendwie sowas. Und dann rollen wir den Stein zur Seite, holen die Leiche raus und dann verstecken wir sie und erzählen allen Leuten, Jesus Christus ist auferstanden. Und alle werden uns glauben. Und und dann sitzt da Johannes daneben und sagt, und was haben wir davon? Ja, wir haben Verfolgung, wir haben Hass und wir werden hingerichtet. Genial. Was für eine Motivation ist da tatsächlich hinter, das zu tun? Thomas steht daneben und sagt, ey, ich habe keine Zweifel, ich spüre so richtig schon, wie ich meine Finger in die Wunden legen kann. In der Bibel steht was ganz, ganz anderes. In der Bibel steht klipp und klar, die Jünger, die hatten Angst. Sie haben sich kaum aus dem Haus getraut, saßen zusammen und waren am Überlegen, was sollen wir mit der Zukunft machen? Unser Herr, dem wir alles anvertraut haben, auf dem wir unsere ganze Zukunft aufgebaut haben, wo wir gedacht haben, der wird uns in Freiheit führen, der wurde hingerichtet. Und sie versteckten sich vor den Juden, weil sie Angst hatten, hingerichtet zu werden. Und plötzlich tauchte Jesus Christus unter ihrer Mitte auf und zeigte, dass er lebendig ist. Er kam zu dem Zweifler, zum Thomas und sagt, ey, leg deine Hände in meine Wunden hinein. Das haben sie nicht gemacht aus dem Grund, weil sie da Macht gewonnen haben. Das haben sie nicht gemacht aus dem Grund, weil sie da reich durch wurden. Das war unglaublich, was da passiert ist. Sie wurden verklagt, verhöhnt, hingerichtet. Also dieser Punkt kann in einer Argumentation, warum die Bibel nicht wahr sein kann, nicht stimmen. Das nächste, was ich oftmals höre, ist, die Kirche, der Papst, der hat den Kanon beeinflusst. da fragt sich erstmal, was ist der Kanon überhaupt? Der Kanon heißt so viel wie Maßstab, wie eine Richtlinie. Und sie sagt uns, was eigentlich in der Bibel drin vorhanden ist. Wenn wir uns vorstellen, was da alles passiert ist, gab es sicherlich viele, viele Berichte, mehr als nur die 66 Bücher, die wir in der Bibel haben, über all das, was geschehen ist. Über all die Zeit gab es Berichte, es gab Briefe, es gibt außerbiblische Quellen. Und nicht alle zählen wir zur Heiligen Schrift. Warum? Wie man sich sicherlich vorstellen kann, waren gab es auch Ansichten oder Blicke von außen, die waren nicht wirklich da, die Leute. Die waren nicht wirklich in der Situation dabei. Die haben einfach nur das aufgeschrieben, was sie gehört haben. Ich glaube, es kommt bei uns in den Medien auch oftmals vor tatsächlich. Oder wenn du mit Leuten redest, die Person hat von der und der Person gehört, dass der Verwandte, der Schwester, des Onkels, keine Ahnung wann, das erlebt hat. Keine wirklich vertrauenswürdige Quelle. Was bedeutet also der Kanon? Der Kanon bedeutet, dass diese Schriften wirklich relevant waren. Der Kanon wurde auch nicht festgelegt, sondern er wurde bestätigt. Eine Schrift in der Bibel, die war auch schon vorher kanonisch, sie war auch schon vorher gültig. Und was war wichtig, wenn etwas über etwas diskutiert wurde? Dass es mit der christlichen Wahrheit übereinstimmt, dass es von einer apostolischen Herkunft kommt, dass es bestätigt ist, dass es wahr ist. Und dass es auch Anklang gefunden hat bei den Gläubigen. Also dass der Kanon von irgendeinem Papst zurechtgelegt wurde und gesagt wurde, ey, so will ich den haben. Nein, das stimmt nicht. Das nächste, was ich oftmals auch höre, ist, ey, die Bibel, die wurde abgeschrieben, die wurde kopiert und da sind sicherlich Fehler passiert. Dieser Kanon, der wurde bestätigt 367 Jahre nach Christus. Scheint ein riesiger Zeitraum zu sein. Bei all den Kopien, da müsste doch einiges an Fehlern da sein. Wie kann man wissen, dass die Evangelien richtig sind, dass sie der ersten Niederschrift überhaupt entsprechen? Die ist doch sicherlich nicht mehr vorhanden. Nun, es stimmt, wir können aber an dieser Stelle etwas Erstaunliches feststellen. Stellt euch mal vor, ihr seid in der Schule mal wieder. Wer von euch hat in der Schule Gedichte auswendig lernen müssen? Nee, ich glaube wirklich, fast die meisten. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr musstet ein Gedicht auswendig lernen und dann setzt ihr euch eine Woche, also ihr habt eine Woche Zeit dafür und dann setzt ihr euch hin mit der Klasse und ihr schreibt dieses Gedicht auf. Und 20 Schüler setzen sich hin und schreiben ein Gedicht auf. Ich wette, dass zumindest jeder Schüler das Gedicht so weit aufschreiben kann, dass es dem Sinn entsprechend ist. Ich wette, dass es da aber auch einige Fehler gab. Rechtschreibfehler, vielleicht auch grammatikalische Fehler. Vielleicht hat der ein oder andere auch mal eine Zeile vergessen. Aber wenn du dann nimmst und von 20 Schülern die aufgeschriebenen Texte nebeneinander legst, dann kannst du den Sinn und Zweck, dann kannst du dieses Gedicht total realistisch abbilden. Du kannst sagen, was in diesem Gedicht drin stand. Du kannst sogar den Wortlauf nachempfinden. Du kannst die Buchstaben bestätigen. Und so sieht es auch mit der Bibel aus. Wenn wir uns Textstücke aus der Geschichte angucken, dann sehen wir zum Beispiel Flavius Josephus. Das war so ein Geschichtsschreiber der damaligen Zeit. Von dem haben wir 120 Texte. Woran wir das, was er geschrieben hat, nachempfinden können. Von Platon, von dem haben wir 250 Textstücke. Von Julius Caesar 251. Also das sind schon wirklich so nah beieinander, dass wir die Sachen so richtig gut vergleichen können und dass wir wissen können, was im Ursprung da stehen muss. Wenn wir weiter gucken, dann haben wir von Homer die Ilias, da haben wir 1800 Textstücke und dann gucken wir uns mal die Bibel an. Die anderen Texte, die waren so nah beieinander, dass wir mittlerweile auch schon die Buchstaben miteinander vergleichen können, dass die Buchstaben richtig waren oder nicht. Und wenn wir dann auf die Bibel gucken, dann haben wir 5828 Schriftstücke etwa, an denen wir die Bibel kontrollieren können. Wir können die Bibel hinlegen und wir können Buchstabe für Buchstabe kontrollieren. Es sind über 99%, wo wir wissen, ey, die Bibel, das ist wirklich nachweisbar das, was niedergeschrieben wurde. Dort, wo es vielleicht nicht ganz passt, das sind Buchstaben, das sind die an der einen oder anderen Stelle ein bisschen anders geschrieben sind. Das ist vielleicht mal eine kleine Ziffer, aber die Bibel ist da schon wirklich unglaublich genau. Die andere Sache, die ich immer sehr beeindruckend finde, warum ist die Bibel wahr, warum ist sie ja, so vertrauenswürdig, das ist die Sache mit den Prophezeiungen. Im Laufe der Geschichte gab es immer wieder Leute, die Prophezeiungen niedergeschrieben haben. Das Problem bei den meisten Prophezeiungen ist, ey, sie wurden niedergeschrieben und dann hat man da Nostradamus zum Beispiel, den kennt vermutlich jeder, dann hat der Bilder verwendet, die so verwendet werden können, dass egal was in der Zukunft passiert, dass es irgendwie in die Richtung interpretiert werden kann, wie es tatsächlich ist. Wenn wir aber die Bibel nehmen und wir sagen, ey, das ist das wirkliche Wort Gottes, von dem, der alles in der Hand hält, dann muss das ja noch vertrauenswürdiger sein, dann muss es einzig sein, im Gegensatz, einzigartig sein im Vergleich zu allen Büchern, die wir sonst haben. Und so ist es tatsächlich, dass die Bibel an vielen, vielen Stellen Prophezeiungen weitergibt, die so faktisch und so klar sind, dass es da kein Hin- und Hergewackel gibt. Und es gab auch Leute, die tatsächlich gesagt haben, boah, wenn das Prophetie ist, dann gehe ich dagegen vor. Wenn ich eine Prophetie verhindern kann, dann weiß ich, dass die Bibel nicht vertrauenswürdig ist. Wir haben eine Prophetie von Daniel. Und Daniel sagte, noch bevor der zweite Tempel Jerusalems gebaut wurde, sagte er zuvor, dass dieser Tempel irgendwann mal eingerissen wird. Und dass es an dieser Stelle nie wieder ein Tempel stehen wird. Dass an dieser Stelle nicht mehr geopfert werden wird bis zum Ende der Welt. Und Jesus bestätigte das. Auf diese Geschichte stieß ein Kaiser, Kaiser Julian. Und Julian setzte sich hin und sagte, ey, da greife ich an. Und er setzte alles dran, um diesen Tempel wieder aufzubauen. Also dieser Tempel wurde gebaut, der zweite Tempel, noch bevor Daniel es wusste. Er wurde zerstört, 70 nach Christus, wie Jesus es auch bestätigt hatte. Er wurde, dann kam der Bar Kochba Aufstand, da wurde der ganze Tempelplatz umgepflügt und mit Schweineblut bedeckt, damit die Juden nicht auf diesem Platz opfern würden, damit das Ganze entehrt ist. Und dann versuchte der Kaiser Julian, diesen Platz aufzubauen und diesen Tempel wieder aufzubauen und scheiterte dran an Erdbeben, an Feuer. Und so kam es sogar dazu, dass er auf seinem Sterbebett saß und sagte, so hast du doch gesiegt, Galiläa. Also es funktionierte auch nicht zu versuchen, die Prophetien zu widerlegen, die in der Bibel angekündigt waren. Oftmals ist es dann aber auch so, ey, die Wissenschaft, die hat die Bibel widerlegt. Ich will da mit einem kleinen... Die Wissenschaft hat die Bibel widerlegt. Stellt euch vor, da geht ein Mann durch einen Park, ja, die Taunusanlage oder so, und er geht durch einen Park und sieht da einen Jungen in der Bibel lesen oder in einem Buch lesen, total begeistert. Und er setzt sich erstmal daneben und beobachtet ihn eine Weile und fragt dann, was liest du da? Und der Junge total begeistert, boah, voll spannend, die Bibel, da zieht gerade Mose mit dem Volk durch die Wüste, sie stehen am Meer und die ziehen hindurch, trockenen Füßes. Puh, Junge, ich muss dich da leider enttäuschen. An der Stelle, das ist wissenschaftlich nachweisbar, da war das Meer zu den meisten Zeiten so, so dünn, dass selbst ich dich da vermutlich durch hätte fühlen können. Echt? Okay. Etwas verunsichert liest der Junge weiter. Der Mann steht auf, geht, will gerade gehen und der Junge sitzt nur, yes, was ist? Ja, gerade ist in dieser 10 cm Pfütze ein ganzes Heer mit Kutschen, Pferden und Soldaten umgekommen. Ich finde diesen Witz echt spannend. Also mit einigen Stellen hat die Wissenschaft da echt Probleme. Ja, Wissenschaft ist ein gutes und nützliches Werkzeug. Wir haben auch bei uns einige Leute, die wissenschaftlich tätig sind in der Gemeinde. Aber was ist Wissenschaft überhaupt? Wissenschaft ist der Versuch, etwas Materielles zu erklären. Anhand von verschiedenen Punkten, die man nachprüfen kann. Das Problem ist nur, dass Wissenschaft an vielen Stellen an ihre Grenzen gerät. Du kannst nicht alles wissenschaftlich nachweisen. Liebe zwischen zwei Personen. Es ist etwas, was unser Leben so stark beeinflusst. Und kann die Wissenschaft Liebe nachweisen? Ist das messbar? Nein. Ja, du kannst die Effekte davon nachweisen. Vertrauen zu anderen Menschen. Ja, da wird es schon dünner. Es ist nicht alles wissenschaftlich nachweisbar. Ich habe heute Morgen einen Vers gelesen, in dem hieß es, unser Gott ist viel größer als alles, was wir erfassen und verstehen können. So ist unser Gott, so ist unser Glaube. Es ist nicht alles wissenschaftlich nachweisbar. Und was für ein Gott wäre es, wenn wir alles nachweisen könnten? Wir sind begrenzt. Gott ist größer als das, was wir verstehen. Und doch sehen wir in der Bibel einige Sachen, die einfach beeindruckend sind. Wenn wir uns die Schwangerschaft angucken, zu der damaligen Zeit, als die Bibel geschrieben wurde, ging man davon aus, dass die Person, die das Erbgut einbringt in dieses kommende Kind, das ist der Mann. Die Frau war damals ein Backofen. Glücklicherweise sagt uns die Bibel von Anfang an, nee, es ist viel, viel mehr. Es ist sowohl die Gene, die DNA der Frau als auch des Mannes, die da am Wirken sind und die das Kind beeinflussen. Samen von Mann und Frau steht in der Bibel, in Genesis 3, Vers 15. Licht. Man ging zu der damaligen Zeit davon aus, dass du, wie mit einem Lichtschalter, du machst ihn an und Licht ist da oder nicht da. Und die Bibel sagt uns, nein, der Herr hat den Weg des Lichts festgelegt. Das Licht bewegt sich. Wenn wir uns die Erde angucken, zu der damaligen Zeit wird in fast allen Religionen oder auch generell in allen Weltbildern wird die Bibel dargestellt als eine Platte oder als eine Schüssel getragen auf irgendeiner Säule von irgendeinem göttlichen Wesen. Und was sagt uns die Bibel? Es ist ein Oval, liegend, hängend im Nichts. Krass, wie genau die Bibel ist, obwohl sie noch nicht mal versucht, ein wissenschaftliches Buch zu sein. Das waren jetzt unglaublich viele Informationen hintereinander. Viele Punkte, welche für mich die Bibel als ein Buch, die Bibel zu einem Buch machen, wo ich sage, ey, darauf vertraue ich, da fuße ich drauf. Und auch für viele, viele andere Menschen so. Es gibt allerdings noch einige weitere Bücher, einige Punkte, die ich heute Morgen leider nicht werde schaffen, hier darzustellen. Mein wichtigster Punkt, der kommt allerdings zum Ende. Vorher will ich aber noch auf einen anderen Faktor eingehen, der wichtig ist. Warum sollte ich die Bibel ernst nehmen oder nicht? Schließlich ist es ein Buch, das schon ziemlich alt ist. Ich bin Jugendreferent. Ich rede mit jungen Menschen. Und ich bekomme vielleicht alle 1 bis 2 Wochen die Frage, hey Kevin, warum sollte ich mein Leben nach diesem Buch ausrichten? Warum sollte ich mein Leben so führen, wie es hier drin steht? Das entspricht doch voll nicht meinem Zeitgeist. Unser Zeitgeist ist geprägt von Humanismus und von einem selbstzentrierteren Weltbild, von einem Blick auf sich selbst. Alles, was geschieht, sollte sein, um dem Menschen und mir zu dienen. Warum sollte ich dann einem Buch nachfolgen, das an einigen Stellen so anders ist? Das sagt, es dreht sich um Gott und die Beziehung zwischen uns. Ich habe 2 Verse mitgebracht, die ich an dieser Stelle vorlesen möchte. Das eine ist im 2. Timotheusbrief. Meine Jugendlichen und Teens kennen vermutlich den Vers, weil er für mich einfach sehr besonders ist. 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17, da steht: Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit der Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Und ein anderer Vers, vermutlich die bekannteste Bibelstelle überhaupt in der Bibel, Johannes 3, Vers 16 und folgend. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Ich möchte hier nochmal ein kleines Bild malen. Ich möchte einen Vers vorlesen. Ein Brief, der zusammenhängend ist von Aussagen aus der Bibel, die Gott an dich richtet. Ich kenne dich ganz genau. Selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich weiß, wann du aufstehst und wann du schlafen gehst. Ich kenne all deine Wege. Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Du bist mein Kind. Du warst kein Unfall. Ich habe jeden einzelnen Tag deines Lebens in mein Buch geschrieben. Ich habe den Zeitpunkt und den Ort deiner Geburt bestimmt. Mir überlegt, wo du leben wirst. Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Meine guten Gedanken über dich sind so zahlreich wie der Meeresstrand, wie der Sand am Meeresstrand. Ich freue mich so sehr über dich, dass ich nur jubeln kann. Wenn dein Herz zerbrochen ist, bin ich dir nah. Wie ein Hirte ein Lamm trägt, so trage ich dich an meinem Herzen. Eines Tages werde ich jede Träne von deinen Augen abwischen und ich werde alle Schmerzen deines Lebens wegnehmen. Ich habe alles für dich aufgegeben, weil ich dein Leben gewinnen will. Ich frage dich nun, willst du mein Kind sein? Ich warte auf dich in Liebe, dein Vater, der allmächtige Gott. Die Bibel ist ein Liebesbrief. Von Anfang bis Ende erzählt sie eine Geschichte, die anfängt mit einer Schöpfung beginnt, die damit weitergeht, dass es Probleme gab in dieser Beziehung und dass da ein Herr ist, der alles dafür tut, dass diese Beziehung wieder in Ordnung geht. Und du kannst diesen Brief lesen. Was steht hinter diesem Brief? Dieser Brief bedeutet, dass da Liebe vorhanden ist. Und diese Liebe, egal was du mit diesem Brief machst, du kannst ihn zusammenknüllen. Ist die Liebe vorhanden weiterhin? Vom Vater fürs Kind? Ja. Du kannst nehmen, du kannst drauf rumtrampeln und trotz allem steht die Liebe immer noch da. Du kannst es dreckig machen, du kannst nehmen und kannst es für dich durchkreuzen. Aber die Liebe des Vaters ist immer noch da für sein Kind. Du kannst es nehmen, zerreißen. Die Liebe ist immer noch da. Du kannst es nehmen, kannst es anzünden. Versenken und die Liebe steht immer noch da. Das Problem, das du nachher hast, ist, dass du nimmst diese Liebe nicht an. Die Liebe ist da und sie ist relevant. Warum? Weil dieser Vater, der die ganze Erde gemacht hat, der alles für dich hingegeben hat, er liebt dich und er lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Und diese Bibel ist sein Wort, sein Liebesbrief an dich. Ein Weg, wo er sagt, ey, so habe ich dein Leben geplant. Und ich halte das Beste für dich bereit. Nimm es an. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich sage, ey, das ist das Gewaltige an der Bibel für mich. Denn die Bibel ist ein Buch mit Kraft zur Veränderung. Wenn ich auf mein Leben gucke, dann muss ich sagen, dass ich früher ein Leben führte, das oft von Berechnung gezeichnet war. Ich kenne auch viele Leute, die ähnliche Sachen erlebt haben. Dass es Dinge gab, die mich gezeichnet haben, dass es Wut gab, dass es Hass gab, dass es Dinge war, die mich beeinflusst haben. Aber wenn ich dieses Buch gelesen habe und wenn ich ihm nachfolge, dann wächst die Liebe in mir. Es verändert mich. Und dazu möchte ich dich einladen, dass du dieses Buch nimmst und es aufschlägst und darin liest. Total unvoreingenommen und einfach erlebst, wie Gott in dir am Wirken ist. Gott will dein Herz berühren und er will in dein Leben hineinsprechen. Und ich freue mich darüber, dass Gott uns dafür dieses Buch gegeben hat, damit wir ihm einfach tagtäglich mehr und mehr erleben dürfen, ihn kennenlernen dürfen und unsere Beziehung an ihm ausrichten dürfen. Wir haben einen ewigen Gott, ein Gott, der vor tausenden von Jahren der gleiche war, wie er es auch morgen und in tausend Jahren sein wird. Und das ist das Tolle, weil dieses Wort ist dadurch auch beständig. Und ich möchte für dieses Wort an dieser Stelle beten und dann führen wir den Gottesdienst fort. Herr, ich danke dir dafür, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir nach dir uns ausstrecken dürfen, dass wir dich tagtäglich erleben dürfen, dass wir dein Wort haben, dass wir deine Schrift haben, wo du uns sagst, wie sehr du uns liebst, welche Pläne du mit uns hast und dass du zu uns sprechen möchtest tagtäglich. Ja, ich danke dir dafür, dass dieses Wort, das du uns gegeben hast, beständig ist, dass es immer gleichbleibend ist, dass es so liebestrotzend ist und dass es Kraft hat, Dinge zu verändern, Herr. Ich möchte dich darum bitten, dass du uns immer wieder mehr und immer wieder neu den Durst gibst, in diesem Buch zu lesen, unser Leben danach auszurichten und dir zu folgen, Herr. Amen.